Ich hätte aber ehrlicherweise auch nicht gedacht, dass ich tatsächlich hier backen bleibe.
Hingehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen bei Hingehört. Oldenburger Wissensschnack. Heute in unserem Podcast dabei ist Aicha Polat, Professorin für Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft an der Uni Oldenburg. Liebe Aicha, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir fangen wie immer gleich an und gehen mal in deine Vita rein. Und studientechnisch bist du eine von unseren Oldenburger Gewächsen, denn du hast in Oldenburg Pädagogik und Sozialwissenschaften studiert. Und dann hast du 2005 auch hier promoviert. Wie kamst du denn überhaupt darauf, das zu studieren?
Gute Frage, aber ich bin schon irgendwie so ein sehr soziallastiger Mensch. Es war völlig klar, dass ich nicht erfolgreich werde mit Ingenieurswissenschaften oder so etwas. Dass meine Stärken woanders liegen, hat sich ziemlich früh herauskristallisiert. Und in der Tat muss ich gestehen, ich bin eine von den glücklichen Menschen, die echt aus dem, was sie irgendwie, keine Ahnung, von Geburt, Sozialisation, also diese Affinität zu bestimmten Bereichen tatsächlich auch dann als Beruf auch ausüben durften. Also dass ich dann auch Pädagogik studieren konnte. Das war irgendwie schon für mich damals ein Glücksfall, weil ich vorher auch schon durch meine eigene Migrationsbiografie viel in der damaligen türkischen Community in Hamburg-Harburg, wo ich aufgewachsen bin, ja, viel so an ja, so Übersetzungsarbeiten. Also ich war sozusagen so eine bisschen ehrenamtlich unterwegs hier und da, auch an der Schule, an der ich Abitur gemacht habe. Und habe gemerkt, ja, das ist irgendwie schon etwas, das mir irgendwie Spaß macht. Und vor allen Dingen auch so im Kontext von so mehrsprachig hin und her wechseln können und irgendwie auch natürlich die Ausgangssituation der Menschen, die Beratungs- und Übersetzungsbedarf hatten, auch ein bisschen zu kennen durch meine eigene Biografie, durch mein eigenes Elternhaus. Das war schon von Vorteil auf jeden Fall und dachte ich mir so, dass wie cool. Und dann gibt es so einen Studiengang Interkulturelle Pädagogik in Oldenburg. Gab es auch wirklich, ich habe da irgendwie schon noch ein bisschen geschaut damals, was es so gibt. Und meine Eltern hatten ein großes Interesse daran, dass ich nicht nach allzu weit wegfahre. Also schon, das war schon und Hamburg-Oldenburg, das ging. Das war dann okay. Yeah. Und sie haben die Stadt kennengelernt und es ging den beiden genauso wie mir. Das war ganz interessant. Ich bin dann irgendwie aus Hamburg hier angekommen, in Oldenburg am Bahnhof und dachte so, ist ja auch irgendwie eine sympathische Stadt. Nicht zu groß, nicht zu klein und es hatte irgendwie, und das ist, also ich finde das ist so interessant, ne? Sie, weiß ich nicht, manchmal hat man das, man kommt in so einer Stadt an und denkt so, entweder ist die einladend oder nicht so einladend und ich fand Oldenburg damals einladend, weiß ich auch nicht, ich fand das so ganz nett, das ist auch so eine Fahrradstadt und es war da so praktisch, dass man dann, in Hamburg, das ist natürlich alles eine größere Dimension, dann ist man mit U-Bahn und S-Bahn unterwegs und Fahrradfahren, ja, kann man sicher auch machen, aber das ist so ein bisschen anders, in Hamburg Fahrrad zu fahren als in Oldenburg. Ich hätte aber ehrlicherweise auch nicht gedacht, dass ich tatsächlich hier backen bleibe. Also ich muss gestehen, also nette Stadt, dachte ich, kann man gut studieren, aber ich ziehe dann danach, nach dem Studium ziehe ich bestimmt nach Berlin oder so. Aber war das so die Vorstellung? Wie naiv. Nein.
Was hat dich denn zum Bleiben bewegt?
Nach der Diplomarbeit hatte ich dann die Gelegenheit, in einem Forschungsprojekt anzufangen. Und da ging es auch wieder um Migrationsthemen und da dachte ich ja auch spannend, auch gut. Und ich meine, solche Angebote, das war 99, die lagen jetzt nicht so wie Sand am Meer bereit. Und das war natürlich schon so, dass ich dann auch dachte, ja, also so eine Gelegenheit kriegst du auch nicht wieder, Aicha da zu promovieren in einem Forschungsprojekt. Und Grundsätzlich muss ich schon gestehen, also es war schon dann bei einem renommierten Stadtsoziologen, Professor Walter Siebel, bei dem habe ich promoviert und das war sein Forschungsprojekt. Und also ich habe mich in der Diplomarbeit relativ viel tatsächlich damals auch schon so mit Fremdheitskonstruktion, mit Rassismus, antimuslimischen Rassismus beschäftigt und habe irgendwie auch schon so diese Gender-Fragen auch thematisiert. Und dann kam was völlig anderes, muss ich ehrlicherweise gestehen. Dann ging es ja in dem Forschungsprojekt um soziale Netzwerke, um die Wohnkarrieren, um die sozialräumliche Segregation der Menschen der zweiten Generation in Hannover. Da haben wir zwei Stadtteile uns angeschaut, die als Migrantenquartiere gelten, aber so ganz unterschiedlich sind, sozusagen aus einer stadtsoziologischen Perspektive. Und wir haben dann die Arbeitsmarktkarrieren und die sozialen Netzwerke der MigrantInnen der zweiten Generation aus der Türkei untersucht. Das war eine qualitative Studie und es war halt eben soziologisch ausgelegt. Ne? Also da hatte ich jetzt sozusagen mit Erziehungswissenschaften, mit interkultureller Pädagogik und so, da konnte ich jetzt nicht so einfach dran anknüpfen. Aber ich konnte natürlich schon an das, was ich in meinem sozialwissenschaftlichen Studium gemacht habe, da gab es schon auch Berührungspunkte. Insofern, ja, ist, glaube ich, kein Zufall, dass ich dann beide Studiengänge dann studieren wollte, wobei ich ehrlicherweise nur eines abschließen konnte, weil ich dann die Gelegenheit hatte, dann zu promovieren. Dann habe ich das andere dann auch gar nicht mehr abgeschlossen.
Lass uns doch nochmal einmal zurückkommen zu dem, was du dann auch außerhalb Oldenburgs gemacht hast. Du hast 2007 ein Integrationskonzept für die Stadt Mülheim geschrieben, beziehungsweise erstellt. Nimm uns doch da einmal mit, wie fängt man sowas denn an? Das klingt nach einem riesigen, dicken Brett, was man da bohren muss.
So ein Integrationskonzept versucht eben die verschiedenen Problem- und Handlungsfelder ein bisschen festzuzurren, das zu analysieren, das festzuzurren und darauf aufbauend eben auch stadtpolitisch letzten Endes Empfehlungen zu formulieren, die dann eine Kommune dann entsprechend dann natürlich umsetzen kann, aber nicht muss. Das, was wir damals mit einem Kollegen zusammen entwickelt haben, das habe ich nicht alleine gemacht, ich habe das mit Hans-Norbert Meuer gemacht. Wir haben reingehorcht über ExpertInnen-Gespräche in verschiedene Ressorts und haben daraus eben auch konkrete Empfehlungen für die Stadt formuliert und das versucht eben auch auf bestimmte Teilbereiche und Ressorts dann auch quasi Schwerpunkte zu setzen. So.
Es ist ja auch gut, wenn man nachfragt, was nehmt ihr wahr und sich nicht oben was ausdenkt und unten bringt es überhaupt nichts. Ja, und du warst später dann ja auch in Oldenburg aktiv. Du warst nämlich 2008 bis 2015 Integrationsbeauftragte der Stadt Oldenburg. War dein Tätigkeitenfeld da auch ähnlich? Und natürlich auch die Frage, wird man dazu gewählt? Kann man sich da bewerben oder wie wird man das denn?
Die Stelle wurde ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und konnte mich da glücklicherweise, konnte dann die entscheidenden Auswahlgremien überzeugen. Ja. Und da muss ich gestehen, da war das Integrationskonzept, was ich damals für die Stadt Mülheim an der Ruhr erstellt habe, natürlich schon auch vom Vorteil. Mhm. Also klar. Und das half mir natürlich sehr für die Stelle. Es half mir aber auch für den Anfang. Also als ich dann angefangen habe, das war eine Stelle direkt beim damaligen Oberbürgermeister angesiedelt, eine Stabsstelle. Das hat mir viel Handlungsspielräume gegeben. Mhm. So, weil Verwaltungsapparate sind, wie ihr euch vorstellen könnt, große Apparate mit starken hierarchischen Gefügen. Und langsam. Wo man nicht mal einfach zum Amtsleiter oder zu der Amtsleiterin so rennen kann und so, sondern erstmal, so eine Fachdienstleitung hat, Fachbereichsleitung, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, aber es ist einfach ein hierarchisches Gefüge und die Stabsstelle hatte für mich den riesigen Vorteil, dass ich tatsächlich relativ direkt zu Fachdienstleitungen und auch zur Amtsleitung den Austausch, den Kontakt suchen konnte und generell einfach auch mit externen Kooperationspartnerinnen viel Handlungsspielräume bekommen habe. die es mir dann auch erst ermöglicht haben, auch ein Gespür dafür zu bekommen, wie funktionieren diese Teilsysteme dann
und
auch.
Und hast du ein Beispiel, was praktisch umgesetzt wurde, was wir jetzt in Oldenburg sehen, was durch irgendwelche Initiativen oder Beratungen dann passiert ist?
Wir haben einen Ausschuss für Integration und Migration beispielsweise eingerichtet. Das ist ein politischer Ausschuss, das ist ein politisches Gremium. Da werden einfach relevante Fragen rund um das Thema Migration und Flucht beraten. Ich habe ja dann auch ein Integrationskonzept für die Stadt Oldenburg entwickelt und das ist dann auch natürlich mit dem Rat abgestimmt. Und aber auch solche anderen Dinge, dass es einen Arbeitskreis Religionen gibt in der Stadt Oldenburg.
Lass uns mal weitergehen in deiner Biografie, denn das war sicherlich ein sehr prägender und wichtiger Abschnitt, aber ein wieder anderer folgte dann. Du bist nämlich 2015 dann nach Kiel berufen worden auf deine erste Professur, warst da auch ein paar Jahre, dann auch noch mal kurz an der Hochschule Osnabrück. Mhm. Und schlussendlich wurdest du im Herbst 23 dann auf die besagte Professur nach Oldenburg berufen. War das der gewünschte Schritt oder hat sich das auch so ergeben? Also hättest du rückblickend auch gesagt, ja, ich wäre auch mein Leben lang gerne Integrationsbeauftragte geblieben. Und diese Chance hat sich einfach geboten und du hast gesagt, ich versuch's mal. Oder war das von vornherein der Plan, wieder zurück zur Forschung zu kommen?
Ehrlicherweise war das schon so, dass ich nach 7 Jahren in der Stadtverwaltung gerne was Neues wieder machen wollte. Und mich auch die Wissenschaft wieder so auch sehr gereizt hat. Und diese 7 Jahre in der Praxis in verschiedenen Bereichen, das waren total gute, wichtige und für mich so positive, ganz, ganz viele positive Erfahrungen auch. Aber irgendwie hatte ich ehrlicherweise das Gefühl, ich drehe mich so ein bisschen im Kreis jetzt. Ich komme jetzt nicht wirklich weiter so inhaltlich, auch für mich nicht so. Und deswegen war ich dann sehr froh, dass es mit der Professur geklappt hat in sozialer Arbeit mit dem Schwerpunkt eben auch auf Migration. Und gleichzeitig war das eben mit der Herausforderung verbunden, dass ich pendeln musste, mhm, weil es Familie eben eine klare Positionierung doch relativ früh gab, dass Kiel nicht die Alternative zu Oldenburg ist. Ich muss auch gestehen, also die Pendelei, ich bin hauptsächlich mit der Bahn gefahren. Ich glaube, ich hätte echt irgendwie auch ganze Romane über die Bahn schreiben können in diesen 7 Jahren Pendeln.
So. Das glaube ich.
Mhm. Ich bin, glaube ich, jetzt echt ein bisschen Bahnfahrt geschädigt. Also ich fahre es nicht. Also ich bin wirklich so, dass ich echt immer so überlege, muss ich das jetzt machen? Muss ich da jetzt wirklich hin? Das ist so ein bisschen schade, aber naja. Aber ansonsten war das eine tolle Zeit an der Fachhochschule, weil es ja doch schon es ist ja auch eine Lehre, die sehr stark anwendungsbezogen ist, sehr praxisorientiert ist und wo ich sehr gut wieder das, was ich in den Jahren davor, vor allen Dingen in Oldenburg auf der praktischen Ebene gemacht habe, dann auch wieder anwenden konnte, so, ne? Und
Alter, jetzt hattest du so viele unterschiedliche Stationen und wir wollen jetzt gleich uns in deine Forschung stürzen. Aber vorher wollen wir dich natürlich noch fragen, was war denn mal so ein richtig großer Fail?
Also, das war mein erstes Semester an der Fachhochschule, 18 Semester Wochenstunden. Das ist nochmal ein anderes Lehrdeputat. So. Also da hatte ich echt immer großen Respekt auch und alles. Ja, ich musste neu aus dem Boden gestampft werden. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, so wie das so ist, wenn man dann neu anfängt an so einer Hochschule. Großer Fachbereich, riesig, irgendwie großes Kollegium und echt viele Studis, also Studierende. Und ich habe dann in einer Veranstaltung von mir von farbigen Menschen gesprochen. Und dann war das so, dass unmittelbar nach diesem Termin zwei Studentinnen auf mich zugekommen sind und die haben das wirklich dezent gemacht. Die sind dann, nachdem viele gegangen waren, auf mich zugekommen und haben gesagt, Frau Polat, wir müssen Ihnen was sagen. Man sagt nicht, wer farbig. Man spricht von schwarzen Menschen oder People of Color, aber man spricht nicht von farbigen Menschen. Und ich muss echt gestehen, dass ich dachte, ups, ist das wirklich so? Habe ich mich nochmal getraut zu fragen. So. Aber ich meine, an der Stelle habe ich mir als Professorin von meinen zwei Studentinnen, die sehr engagiert waren, die haben mir dann erst sagen müssen, dass ich diesen Begriff nicht verwenden sollte, weil der politisch nicht korrekt ist. Und zwar, weil, das könnte ich irgendwie ein bisschen ausholen, aber so als ob sozusagen farbig etwas harmloser ist als schwarz, weil schwarz ist quasi immer noch negativ besetzt. Also reden wir lieber von farbig als von schwarz, weil schwarz immer noch wie halt schwarz waren, wie die schwarzen Schafe oder wie, genau.
Man noch besetzt und behaftet ist.
Genau, und das war irgendwie Sie haben mich sensibilisiert und ich habe mich dann, also ich muss gestehen, es war eine unangenehme Situation für mich, weil ich meine, sich als Professor denkst, ich komme da jetzt an und man möchte natürlich irgendwie eine gute Figur und souverän und wissend und allwissend will man ja am Anfang sein. Aber die haben mir beigebracht und das war so ganz gut, nee, ich kann nicht allwissend sein, also auch wenn ich jetzt schon länger promoviert bin und es geschafft habe, irgendwie halt einen Ruf zu bekommen auf eine Professur, gibt es einfach auch bei solchen Dingen, ich kann durchaus so ein Fauxpas mir leisten und auch wenn das eben nicht so besonders angenehm war, hat mich das in mehrfacher Hinsicht aber war das für mich gut, ne? So eine Form von Selbstreflexion, ne? die dann irgendwie damit auch für mich mit angestoßen worden ist. Und das habe ich gedacht, das ist gut. Und ich finde es gut, wenn Studierende sich trauen.
Wollte ich auch gerade sagen, das muss man sich auch erstmal trauen, dann zum Prof hinzugehen und da eine Korrektur anzubringen.
Ja, genau, das finde ich gut. Und das ist so ein Dialog, den ich mir häufiger wünschen würde, also generell. Mhm. Ne? Also dass Studierende sich mehr trauen, Dinge anzusprechen, die sie irgendwie irritieren und darüber auch in einen Dialog zu kommen, also in einer bestimmten Form. Aber so wie die das gemacht haben, war das einfach super. Die haben das irgendwie, sie haben schon, ne, das war ihnen wichtig, dass ich dann nicht mein Gesicht vor allem verliere und so. Und das finde ich auch bedeutsam, also geht ja in beide Richtungen. Mir wäre das auch wichtig, ne? So dass auch Studierende immer ihr Gesicht wahren können, auch wenn ich manchmal auch total irritiert bin über bestimmte Äußerungen. Kommt ja auch vor, so bei mir. aber dass man dann irgendwie einen Weg findet, das zu thematisieren. Und das finde ich bei den Themen, um die es bei mir ja auch viel geht, zum Beispiel Rassismus, ne? So, oder auch irgendwie Differenzen markieren. Nicht ganz einfach. So.
Da bin ich mal gespannt, ob wir diesen Weg jetzt finden, denn du wirst uns jetzt wahrscheinlich auch irritieren, denn wie immer freuen wir uns jetzt auf das Fachwort des Tages. Mal gucken, welchen Begriff aus deiner Forschung jetzt gesichtswahrend erraten dürfen.
Okay, vielleicht geht es ja auch ganz schnell. Ich habe mir für euch ausgedacht, neoliberale Responsibilisierungsstrategie.
Das würde ich jetzt gleich mal sagen, das sind Schulungen, die Leute wie zum Beispiel im Ausländermeldeamt machen müssen, indem sie geschult werden, bestimmte Phrasen auf oder bestimmte Worte zu verwenden, wenn sie denn auf etwas antworten, was sie hören, was vielleicht der aktuellen Kultur nicht ganz entspricht, aber eben als Missverständnis oft so gedeutet werden kann.
Guter Versuch, Bianca. Relativ schnell versucht, also auch gut. Das gehört auch Mut dazu.
Da, ich hau immer raus.
Ja. Also wenn es responsibel, also verantwortungsvoll gemeint ist, dann könnte das einfach ausdrücken, quasi sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. sozusagen, also sich quasi die eigentlich kann ich es nicht treffender ausdrücken. Das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.
Das ist doch mal konkret.
Wirtschaftlich.
Ja, aber das ist in der Tat, ihr seid ja, also das ist schon ziemlich nah dran an dem, worum es geht, ne? Und ich finde auch passend, wenn ich über dieses Thema mit Studierenden rede, jeder ist ihres Glückes oder seines Glückes Schmied. Ne? Das ist sozusagen, finde ich, auch so eine Kernaussage dieser neoliberalen Responsabilisierungsstrategie, weil es darum geht, dass es quasi von den Subjekten in ihrer Sozialisation, in ihren Berufsbiografien eine hohe Selbstdisziplin, also Selbstdisziplinierung sozusagen auch voraussetzt, um erfolgreich zu sein. Und um entsprechend sozusagen auch ein leistungsfähiges in einem neoliberalen Wirtschaftssystem als leistungsfähig ich in der Verantwortung stehe, egal welche Voraussetzungen ich mitbringe, welche Ausgangssituation ich mitbringe, bin ich quasi dafür responsible, bin ich verantwortlich dafür, dass ich erfolgreich bin. Und wenn ich es nicht bin, dann ist es meine Schuld.
Und damit sind wir mittendrin in deiner Forschung. Und wo wir gerade schon bei der Definition von Begriffen sind. Wie ist denn eigentlich Migrationshintergrund definiert?
Ja, da gibt es verschiedene Definitionen. Und mittlerweile ist es ja so, das dürfte euch sicher auch bekannt sein, dass auch der Begriff Migrationshintergrund sehr kritisch betrachtet wird, weil er eben auch eine Differenz markiert, weil er Menschen zu anderen macht. Diese Unterscheidung wird aber vor allen Dingen irgendwie gemacht bei Menschen, die irgendwie phänotypisch, na, irgendwie ein bisschen anders aussehen oder so einen anderen Namen haben. Mhm. Auch wenn sie schon seit Ewigkeiten in Deutschland leben, vielleicht auch hier geboren und aufgewachsen sind. Und da stellt sich eben auch die Frage, warum diese Verbesonderung? Und es ist ein Begriff, Migrationshintergrund, den man dann irgendwann mal eingeführt hat, weil man eben festgestellt hat, naja, es gibt viele, viele Menschen, die in Deutschland geboren sind und dann die deutsche Staatsbürgerschaft dann auch dann bekommen. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie eine Einwanderungsgeschichte haben, durch ihre Eltern beispielsweise. Und mittlerweile gibt es aber auch aktuellere, neuere Definitionen, die auch vom Statistischen Bundesamt verwendet werden. Und da ist es so, dass man, um einfach irgendwo ein Ende zu setzen mit diesem Migrationshintergrund, dann wirklich nur noch quasi von Menschen spricht, die selber eine Einwanderungsgeschichte haben, also die selber migriert sind. Mhm. Oder aber deren Eltern migriert sind. So. Und das ist sozusagen, oder eben andere als eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Ich finde, so im Alltagskontext wäre es gut, wenn wir uns quasi von solchen Zuschreibungen und solchen Adressierungen vielleicht verabschieden könnten, so langsam aber sicher. Es gibt aber natürlich so Studien zu Diskriminierungserfahrungen. Und da es ist so, dass ich an der Stelle auch natürlich mit Items arbeiten muss, wo ich in so einem Fragebogen auch aufgreife, als was sich die Menschen selber definieren, so dass ich dann weiß, so was ist sozusagen der Hintergrund für die Diskriminierungserfahrung. Und dann ist es so, dass wir dann natürlich auch die Antwortmöglichkeiten geben. Aber es sind natürlich Selbstbezeichnungen, ne? Das betone ich immer. Die Leute können dann selber ankreuzen, dass sie einen Migrationshintergrund haben, den wir dann definiert haben, als was wir den sozusagen verstehen. Oder sich als schwarze oder als weiße Person sehen oder als People of Color sehen. Das ist ja sozusagen...
Wenn ich jetzt ketzerisch interpretieren sollte, könnte man also sagen, ist das eine Aussage gegen das Gendern, weil wir nicht so viele Sachen brauchen und eigentlich sind wir alle Menschen und dann nehmen wir wieder das neutrale Maskulinum.
In der Grundsache haben wir es immer mit Menschen zu tun und dabei könnte es eigentlich auch bleiben. So. Und das Gendern, ich weiß jetzt nicht, ob das die Lösung ist, wenn wir jetzt nur noch die maskuline Form nehmen, weil da ist ja genau die Thematik, die ja problematisiert wird, dass wir natürlich mit Sprache, wenn wir immer nur die männliche Form benutzen, Wir denken ja auch Sprache und wir haben Bilder zu den Begrifflichkeiten. Und wenn wir nur noch von Zahnärzten und von Politikern sprechen oder von Lehrern sprechen, dann ist es so, dass wir einfach in unserem vor unserem geistigen Auge hauptsächlich auch männliche Akteure haben. So, und damit sozusagen ja auch bestimmte Sozialisationsprozesse, also es ist, damit sind ja so gewisse Prägungen ja auch irgendwie letzten Endes bei Kindern und Jugendlichen verbunden. Und damit sind auch Zuweisungen von bestimmten Kompetenzen letzten Endes auch verbunden. Also das Problem ist ja nicht nur, wir machen, es geht ja nicht einfach nur um die Frage der Herstellung von Differenz durch Zuordnung von du bist männlich, du bist weiblich, du hast einen Migrationshintergrund, du nicht, du bist schwarz, du bist weiß. Also es wäre ja irgendwie erstmal gar nicht vielleicht so schlimm, diese Zuordnung, aber die sind ja mit Wertigkeiten hinterlegt. Also die dahinter stehen ja Bedeutungen. Mhm. Und dahinter stehen einfach auch positive Konnotationen oder negative Konnotationen. Und dahinter stehen häufig auch bestimmte Vermögen, bestimmte Fähigkeiten, die zugesprochen werden oder abgesprochen werden. Und diesen Zuordnungsprozessen folgen dann auch gesellschaftliche Klassifizierungen von Menschen. Also wer ist sozusagen dann auch, hat eine höhere Wertigkeit in der Gesellschaft als, also sozusagen im Vergleich zu anderen, ja. Und diese Klassifizierungen sind in der Vergangenheit, also so historisch hat sich das ja eben auch so entwickelt. Ne? Da spielte eben Hautfarbe, da spielte Geschlecht, da spielte körperliche Beeinträchtigung haben oder nicht haben immer eine sehr, sehr wichtige Rolle, wenn es um die Klassifizierung von Menschen in der Gesellschaft und ihre Rolle, ihre Macht in der Gesellschaft auch anbetrifft. Ne? Ihre Mitspracherechte in der Gesellschaft, ihre Partizipationsrechte in der Gesellschaft anbetrifft. Und darum geht's. Ne? Also diese wir sprechen dann von hegemonialen Machtverhältnissen. Also wer spricht über wen, wer entscheidet über wen, wer darf mitentscheiden, wessen Bedürfnisse werden gesehen, wessen nicht. Das sind einfach sehr subtile Prozesse, die auch im Laufe der Jahre, der Rassismus im Kolonialismus war natürlich sehr markant und sehr offensichtlich und hat sich ja in keinster Weise sozusagen verstecken, meinte sich ja auch irgendwie verstecken zu müssen, sondern das war sozusagen auch eine Ideologie, die teilweise auch wissenschaftlich begründet worden ist. Mittlerweile ist es ja so, dass man ja bestimmte Dinge sind nicht mehr politisch, da hat man so eher ein bisschen, ist man so ein bisschen vorsichtiger geworden, spricht dann nicht mehr von, skaliert Menschen nicht mehr nach ihrer vorsichtig, ne, also so nach wie ist sozusagen die Schädelform oder die Nase oder so. Mhm. Es gab ja richtige Tabellen, ne, wo Menschen nach ihren physiognomischen Eigenschaften sozusagen auch klassifiziert werden müssen. Und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen subtiler, aber es ist nicht weg. Ne? Mhm. Also und insofern denke ich, ist die Frage nach wie vor, ne, eine ganz bedeutsame Frage. Wer hat mit welchen Eigenschaften und Differenzmerkmalen in der Gesellschaft mehr Macht und wer weniger? Und warum, und warum eigentlich? Und das sind so Fragen, mit denen wir uns in meiner Forschung auf jeden Fall viel auseinandersetzen. Und wo zeigt sich das? Also in welchen... dass da spielt Sprache eine ganz wichtige Rolle, also auch die Wertigkeit von Sprachen. Ne? Für uns ist es total selbstverständlich, dass wir alle Englisch sprechen müssen. Also in der wissenschaftlichen Community ist es super bedeutsam, wenn man irgendwie international auch ein bisschen unterwegs sein möchte, dass wir Englisch sprechen müssen und dass die englische Sprache ist im schulischen Kontext eine super relevante Sprache, die von Anfang an auch gelehrt wird. Das ist sozusagen die, ne, ihr wisst das, die Weltsprache schlechthin. Warum eigentlich? Ist aber so, aber das stellt ja keiner mehr in Frage. Ne? Das hat sich einfach so entwickelt und viele andere Sprachen haben nicht diese Bedeutung. Mhm. Und so ist es halt auch im schulischen Kontext. Also wir haben natürlich jetzt an Schulen so viele Sprachen, die die Kinder einfach auch sprechen, aber es gibt sehr, sehr viele Sprachen, die sie gar nicht großartig weiterentwickeln können im schulischen Kontext, sondern die eher, ich sag's mal so, die eher verkommen, wenn sie das nicht zu Hause auch sprechen. Mhm. Die auch so letzten Endes, wo die Kinder auch für sich selber internalisieren, das hat hier keine Bedeutung, ob ich nochmal jetzt Pashtun sprechen kann oder Udi oder nochmal auch Polnisch sprechen kann. Das hat hier irgendwie nicht so eine große Bedeutung. Und deswegen konzentriere ich mich eher darauf, dass ich neben Deutsch möglichst gut Englisch, Französisch und vielleicht noch Spanisch spreche. Und insofern, also es ist jetzt nur so, Sprache ist nur ein Beispiel, wo Relevanzstrukturen auch deutlich werden. Also wo Wertigkeiten von Dingen, die aber, also von Phänomenen wie eben Sprache, die ja sehr, sehr, sehr wichtig sind, so sehr stark zum Ausdruck kommen. Also die Hierarchisierung, ich glaube, ihr versteht.
Man merkt auf jeden Fall schon, es ist ein sehr komplexes Thema und man kann an vielen Ecken und Enden hingucken. Und das können wir hier in Oldenburg auch machen. Du arbeitest am CMC, dem Center für Migration, Integration und Cultural Studies. Und tatsächlich hat Oldenburg da einen bundesweit einzigartigen Studiengang im Angebot namens Pädagogisches Handeln in der Migrationsgesellschaft. Ja. Wenn du Werbung machen müsstest für diesen Studiengang, was hat er uns zu bieten?
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich den jetzt hier auch nochmal hervorheben kann, weil es in der Tat ein einmaliger ist und den ist auch, glaube ich, ohne jetzt übertreiben zu wollen, und dazu neige ich wirklich sehr ungern, europaweit auch nicht wirklich viel gibt in der Art, solche Studiengänge. Das ist ein Studiengang für Migrantinnen, die in ihren Herkunftsländern schon in sozialen, pädagogischen Arbeitsfeldern gearbeitet haben oder studiert haben. Und der Unterschied zu den anderen Studiengängen, zu den herkömmlichen Studiengängen, ist, dass sie nicht im ersten Semester anfangen, sondern dass sie im dritten Semester einsteigen, weil ihnen quasi 60 Credit Points aus dem, was sie studiert haben, anerkannt wird, wo ihnen eine Migrantensprache, sage ich jetzt mal, also eine Sprache aus den Ländern, aus denen jetzt so die Migrantinnen und Geflüchteten nach Deutschland kommen, auch nochmal als Qualifikation anerkannt wird. Also wenn sie diese Sprache auf C2-Niveau, das ist ein recht hohes Niveau, sprechen können, dann ist das quasi auch ein Plus, was die Zugangsvoraussetzungen zu diesem Studiengang anbetrifft. Und das ist schon auf jeden Fall für viele Menschen, die nicht bei Null anfangen wollen, dann eben dann nur noch 2 Jahre zu studieren haben und dann aber auch einen deutschen Bachelorabschluss haben, mit dem sie dann auch durchstarten können in pädagogischen oder in sozialen Berufsfeldern, schon sehr wichtig und sehr gut. Also das ist eben, das lohnt sich, weil wir da in diesem Studiengang eine vergleichsweise wirklich niedrige Abbruchquote haben. Also wir haben in diesem Studiengang eine Abbruchquote, die so bei etwa 11% liegt, und die Abbruchquote bei den sogenannten, also bei den Studierenden mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, ja, ist viel höher. Also die ist bei über 40% also so durchschnittlich. Das ist natürlich gerade so in Zeiten, wo wir in verschiedenen Bereichen Fachkräfte brauchen und auch natürlich in den sozialen und pädagogischen Handlungsfeldern Fachkräfte brauchen, finde ich, lohnt sich jeder Cent in so einen Studiengang, wo einfach auch wir eine wesentlich höhere Absolventinnenquote haben.
Als ja, ein sonst. Drittel mehr hält durch im Prinzip, ja.
Ich wollte dich eben noch fragen, wir haben jetzt ja schon über viele Beispiele gesprochen, die dich in deiner Forschung interessieren. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wie du das eigentlich machst. Wir haben am Rande schon mal gehört, viel funktioniert wahrscheinlich über Fragebögen. Kannst du das nochmal erläutern? Wie gehst du an so eine Fragestellung dann ran aus sozialpädagogischer Sicht?
Ja, also diese Studien zu Diskriminierungserfahrungen von Studierenden und Mitarbeitenden, die, also das war eine Erhebung an der Fachhochschule Kiel und dann eben auch eine Studie an der Hochschule Osnabrück, das waren quantitative Vollerhebungen und das sind dann eben entsprechend, das ist ein Fragebogen mit geschlossenen Fragen, anonymisiert, wo die Studierenden und Mitarbeitenden einen Link zugeschickt bekommen haben und über diesen Link dann entsprechend in anonymisierter Form, wie gesagt, an der Erhebung teilnehmen konnten. Aber ich bin auf jeden Fall eher, also meine Stärken liegen in den qualitativen Ansätzen. So, und ich finde es deswegen auch wichtig, dass man solche Vollerhebungen auch mit qualitativen also mit Einzelinterviews oder mit Gruppeninterviews dann auch ergänzt. Weil klar, wenn du einen geschlossenen Fragebogen hast, der gibt dir nicht so viele Spielräume für Erläuterung, also sozusagen. Also da wird vielleicht da wird gefragt, wie oft zum Beispiel haben Sie im letzten Jahr eine Diskriminierungserfahrung gemacht und so und wie, in welcher Form ist das aufgetreten und was ja auch immer spannend ist, wie haben Sie darauf reagiert? Und da kann man in so einem geschlossenen Fragebogen auch nur sehr begrenzt drauf antworten. Mal ein Beispiel aus einer anderen Untersuchung, da haben wir eine App entwickelt für Menschen, die funktionale AnalphabetInnen sind und die, denen wir mit einer App, die eben nicht auf Texte angewiesen ist oder sehr wenig Text vor allen Dingen hat und im Wesentlichen über Videos oder Audiodateien dann funktioniert, relevante Gesundheitsinformationen zur Verfügung stellen wollten. So, und
bezieht sich das auf die Muttersprache oder bin ich, wenn ein funktionaler Analphabet im Chinesischen?
Nein. Es bezieht sich natürlich schon auf die Sprache, die du sozusagen auch, mit der du aufgewachsen bist, auf die Sprache bezieht sich das.
Ja. Aber hilft dann natürlich auch Leuten, die eben durch einen Flucht- oder Migrationshintergrund kein oder nur wenig Deutsch sprechen. Das heißt, da gibt es dann Bilder, sowas wie Emojis, was so universell gedeutet werden kann, oder die können dann die Videos in ihrer Sprache auswählen?
Ja, also das ist so, dass die App auch zum Teil mehrsprachig ist. Das war uns wichtig, aber wir haben nicht nur die Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte in diesem Projekt im Fokus gehabt, sondern alle Menschen, die zu diesen sogenannten funktionalen AnalphabetInnen zählen. Und also das, ne, das zum Thema neoliberale Responsibilisierungsstrategie. Also wenn man nicht lesen und schreiben kann, ne, in dieser Gesellschaft ist man selber schuld. Also wo warst du in der Schule oder warum hast du gepennt in der Schule? Wie kann das sein, dass du nicht lesen und schreiben kannst, sozusagen? Ne? Und dass man eben in der Gesellschaft doch immer noch sehr vorwurfsvolle Blicke erntet, wenn man als erwachsener Mensch nicht lesen und schreiben kann. Dabei ist es aber so, dass es gar nicht so eine kleine Gruppe ist, über die wir sprechen, ja. Man versucht da irgendwie mitzuschwimmen in der Masse und nicht aufzufallen. Ne? Also Menschen entwickeln Strategien, um eben nicht mit diesem Stigma ein Manko zu haben, ein Defizit zu haben, an den Pranger gestellt zu werden oder eben verurteilt zu werden, weil sie es ja nicht gebacken gekriegt haben, irgendwie ihr Problem zu lösen, weil sie nicht funktioniert haben oder nicht funktionieren. So.
Das heißt, die Betreffenden sollten in diesem Fall auch eigenverantwortlich erkennen, ich stoße da an eine Grenze, die scheint bei anderen woanders zu liegen, aber ich erkenne sie bei mir und deswegen verschweige ich sie nicht und vertusche sie und versuche irgendwie nicht aufzufliegen. sondern ich schaue, was ich damit machen kann.
Ja, also es war ja eher so, der Gedanke war ja, dass wir versuchen, im Rahmen dieses Forschungsprojektes auch die sozialen Netzwerke der Menschen zu stärken und über die Stärkung der sozialen Netzwerke ihnen auch einen Raum zu geben, wo sie sich quasi austauschen können, über Erfahrungen, aber auch sich ermutigt fühlen, sich sozusagen nicht dafür zu schämen, ja, und sich nicht quasi den Schuh anziehen zu müssen, dass sie versagt haben, sozusagen in Gänze, nur weil sie nicht lesen und schreiben können, ja. Also dass sozusagen auch eine andere Positionierung in der Gesellschaft im Idealfall dann vielleicht in dem Bestärktsein mit anderen zusammen in einer ähnlichen Situation zu sein und irgendwie auch eine andere Standing vielleicht auch sich da. Weil alleine ist so etwas häufig mit sehr großen, mit sehr, sehr viel Scham verbunden. Aber wenn ich mitbekomme, es geht vielen anderen so ähnlich, dann nimmt es mir vielleicht auch ein bisschen die Scheu und vielleicht kann ich dadurch auch ein bisschen Scham ablegen, sozusagen etwas, was über allem steht, ne? Also wie soziale Ungleichheiten auch entstehen und welche Folgewirkungen sie für die Lebensumstände von Menschen haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, sonst könnte ich das nochmal ein bisschen erläutern, aber ich glaube, es ist nachvollziehbar geworden.
Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar und den Gedanken, den ich die ganze Zeit noch mit mir rumtrage, als du auch eben einfache Sprache sagtest, war, dass das ja auch was ist, was wir hier in diesem Podcast versuchen, größere Zusammenhänge möglichst einfach darzustellen und wir hoffen, dass wir das ein ganz kleines bisschen auch heute wieder geschafft haben und wir uns auf jeden Fall wieder für einige Themen sensibilisiert haben. Wir danken dir dafür. Sehr herzlich, Aisha. Schön, dass du da warst.
Gerne. War auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gespräch mit euch und ich hoffe, dass ich einigermaßen nachvollziehbar und verständlich rübergekommen bin.
Auch von mir Dankeschön.
Gerne.
Und natürlich wie jedes Mal auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 4 Wochen, wenn es wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.